Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf's denn heute sein?
Ja, hallo. Ja, was haben Sie denn heute im Angebot?
Also heute kann ich empfehlen das Schenkhaus mit Jonas und Benjamin. Reformierte Kirche in Zürich, ein Wohnzimmer in einer alten Garage, konsumfrei entspannen, ganz Kirche sein, ohne auch und einfach ein unterscheidbarer, nicht austauschbarer Ort.
Oh, das hört sich richtig praktisch und sehr, sehr spannend an. Davon möchte ich gerne mehr hören.
Gar kein Problem. Also dann gebe ich Ihnen alles davon mit, was ich habe.
Super. Nehme ich.
Sehr gerne. Hier geht's los.
Frische Theke.
Erlesen Ideen für die Kirche von morgen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke und Rolf und ich vom Freshix-Netzwerk, Katharina, freuen uns heute sehr, dass Jonas und Benjamin vom Schenkhaus in Zürich bei uns sind. Herzlich willkommen an der Frische Theke, ihr beiden.
Herzlich willkommen euch.
Hallo.
Danke für die Einladung.
Wie schön, dass ihr da seid. Und wir steigen mal direkt ein. Vielleicht sagt ihr kurz, Jonas und Benjamin, wer seid ihr und was ist das Schenkhaus?
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Benny und ich sind im Schenkhaus-Team. Das heißt, wir sind ein Team aus 5 jungen Erwachsenen und machen Kirche für junge Erwachsene. Das Schenkhaus ist eine im Moment ausgebaute alte Autogarage der reformierten Kirche Zürich. Und das ist ein spirituell-kultureller Begegnungsort, würde ich sagen. Wir nennen es immer so ein bisschen unser spirituelles Wohnzimmer und die Kreativwerkstatt des Lebens. Und da steckt schon sehr viel drin von dem, wer wir so sind und was wir machen. Also wir machen Workshops, aber auch spirituelle Angebote, kulturelles. Und Benny ist heute hier mit im Team. Der ist für den Kulturbereich zuständig. Wir haben noch eine Künstlerin angestellt und eine weitere Leitungsperson. Und ich leite quasi den theologischen Teil, bin die Brücke zur Kirche. Und Benny, sag doch du auch noch mal in 2, 3 Sätze, was Schenkhaus für dich ist und wie du es erlebst und was vielleicht deine Rolle ist.
Ja, genau. Also ich finde, das für mir persönlich ist besonders dieser Wohnzimmeraspekt wichtig und dass es darum geht, einen Raum oder einen Ort zu schaffen. Zürich ist insbesondere halt auch eine sehr teure Stadt und für mich ist irgendwie auch sehr speziell am Schenkhaus, dass uns die Logik, dass finanzielle Hürden nicht so eine Rolle spielen, sondern dass wir zumindest versuchen, diese zu reduzieren und ein Angebot zu schaffen, was unabhängig von Konsum und so funktioniert. Ja, das macht es für mich sehr aus, oder ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt, dass sich nach Wohnzimmer und nach Ort zum Sein auch anfühlt. Und ich selbst, genau, mache den Kulturbereich versuche in dem Sinne halt auch ein Kulturprogramm zu schaffen, was irgendwie Themen aufnimmt, die uns wichtig sind, die uns beschäftigen, die unsere Community beschäftigen und die dann eben aber auch Raum öffnen für kleinere oder größere und lokale KünstlerInnen, hier unsere Garage zu bespielen.
Vielleicht könnt ihr uns noch 2, 3 Sätze über euch persönlich verraten. Habt ihr schon immer in Zürich gelebt? Was hat euch persönlich ins Schenkhaus geführt? Wie ist vielleicht so eure eigene Reise? Und was hat das mit Schenken zu tun?
Ja, also ich kann auch Schweizerdeutsch. Ich bin in Zürich miteinander. Ich bin in Zürich aufgewachsen. Genau, lebe schon lange hier, zwischendurch auch mal woanders, aber genau, also ich bin sozusagen der Zürcher Anker im Team. ich komme eigentlich ich bin Musiker, ich habe Chorleitung und Orgel studiert und ein bisschen auch noch Theologie und Soziologie, aber genau, im Moment mache ich eher Musik und bin neben dem Schenkhaus in verschiedenen Chören aktiv, die ich leite oder wo ich mitarbeite. Genau, das ist so das, was ich mache. Schenkhaus hat nichts mit der Schenke zu tun, wo man was trinken geht, sondern mit dem Akt des Schenkens oder des Beschenktwerdens. Folgt sozusagen der Philosophie, dass das ein Raum sein soll, wo Leute ihre Ressourcen, Zeit, Gaben, um es sozusagen sehr kirchlich auszudrücken, einbringen und sozusagen weiterschenken können oder eben herkommen und sich von den Gaben, Ressourcen, Zeit von anderen beschenken lassen.
Ja, und ich komme ursprünglich aus Nürnberg. Ich bin evangelischer Theologe und Philosoph. Ich habe zuvor in Wien noch mein Doktorat gemacht in der praktischen Theologie, also eigentlich voll aus der Wissenschaft. Aber ich habe schon früher recht viel so Festivalseelsorge gemacht. Also Michael Wolf war mal hier. Ich glaube, der hat mich sogar erwähnt. Ich habe damals mit beim auf dem Open Beats Festival, die Open Church, sehr mitgestaltet und komme eben schon auch so einem Bereich, ich würde es jetzt mal ganz unter diesem Fresh Eggs-Schirm drunter packen. Und das waren immer meine beiden Leidenschaften, einerseits wissenschaftliche Theologie, aber eben auch ja ganz innovative Formen von Kirche sich zu überlegen. Und dieses Schenkhaus-Projekt ist sehr interessant entstanden und so kam ich dann auch dazu. Man hat gedacht, naja, irgendwie kommt in der Kirche die Altersgruppe 20 bis 35 gar nicht vor. Also machen wir uns nichts vor, im Sonntagsgottesdienst sind die nicht. Wenn die jetzt nicht gerade Kinder haben, haben die mit Kirche nichts am Hut. Und dann hat die Kirche gesagt, okay, was bräuchte genau diese Gruppe? Und dann hat man die auch befragt und hat gesagt, was wollt ihr? Und dann kamen so Sachen wie Nachhaltigkeit, Skillsharing, ein Ort zum Entspannen, soll konsumfrei sein, ein Ort, wo man einfach da sein kann, Kleidertausch und so. Und dann hat die Kirche gesagt, okay, wir nehmen Geld in die Hand und machen genau für diese Zielgruppe einen Ort, der diesen Ideen entspricht. Und diese Ausschreibung habe ich dann in die Hand bekommen, dass die eine theologische Leitung suchen. Und ich dachte mir, oh, das ist super. Erstens bin ich selbst in der Zielgruppe. Zweitens fühle ich mich überhaupt nicht von kirchlichen Angeboten in der Regel angesprochen. Und drittens verbindet es so meine Leidenschaft von innovativer Theologie mit schon irgendwie auch neuen Formen von gelebter Religiosität. Und offensichtlich haben sie gedacht, oh ja, der Typ passt auch ganz gut zu uns. Und da hat mir sicherlich auch so meine Erfahrung in irgendwelchen Festival-Seelsorge-Kontexten geholfen. Und dann habe ich mich hierher beworben und genau, mache jetzt quasi die theologische Leitung und versuche dem Ganzen auch noch so ein ja theologisches Fundament zu geben. Das machen natürlich auch alle anderen mit. Also Benny ist ja auch Theologe, Kirchenmusiker, wir ziehen da an einem Strang. Aber das ist auch so die Kunst, also daraus einerseits einen attraktiven Ort zu bauen, der für alle in dieser Altersgruppe ansprechbar ist, aber dann daraus eben nicht nur einen Kultur- oder einen Kreativspace zu machen. Und das ist so das, was wir gerade auch versuchen zu machen und was auch das Besondere ist, also genau diese Altersgruppe spezifisch zu bespielen.
Du hast uns ja jetzt schon so ein bisschen mit reingenommen in die Geschichte des Schenkhauses, aber vielleicht, wenn ihr nochmal so zurückgeht an den Punkt, entweder wo ihr selbst das erste Mal davon erfahren habt, aber vielleicht auch so, wie ist es entstanden? Also was war vielleicht der Anfangsimpuls? Wer hatte den wie? Und so wie ich das jetzt bei dir rausgehört habe, Jonas, klingt es so ein bisschen, wie man ist da offenen Türen begegnet. Mhm. War das so? Wie war das so?
Also ich fange mal an und Benni, du kannst gerne ergänzen, falls ich was vergesse. Wir sind beide nämlich erst recht spät dazugekommen. Also ich bin seit letztem Oktober dabei und Benjamin, du bist seit Anfang Januar dabei, richtig? Also wir sind quasi auch erst seit halbem Jahr, dreiviertel Jahr dabei. Und das Projekt gibt's aber eigentlich schon ein Jahr länger. Und am Anfang stand quasi so der Gedanke eines der Kirchenpfleger, das ist quasi eine Person, die in der Kirche Handlungsspielraum hat, um es mal ganz allgemein zu sagen, die gesagt, hey, wir haben hier so einen Fonds mit recht viel Geld in der Zürcher Kirche. Der wird aber selten angegriffen. Also da sind so Gelder für Entwicklung, Innovation drin. Und da hat man einfach einen großen Antrag geschrieben und gesagt, wir versuchen mal ein Projekt speziell für diese Zielgruppe zu schaffen. Und man hat dann die Gelder bewilligt bekommen mit dem Konzept, das man mit jungen Leuten erarbeitet hat. Und am Anfang war es eher so ein Pop-up. Also es gab zwei sehr große Events, so mit Kleidertauschen in zwei Orten in Zürich, die man gemietet hat. Und das Spannende auch da war schon, Kleidertausch stand zwar im Zentrum, aber es gab zum Beispiel so eine Hütte, wo man Sorgen aufschreiben konnte und schreddern konnte. Also so ein bisschen so ein Gedanke auch von was tiefergehendes als einfach nur eine Tauschbörse. Und bei diesen Events sind teilweise 1000 Leute gekommen. Also die waren richtig groß. Und irgendwann hat man aber gesagt, naja, wir wollen das perspektivisch schon auch an einem festen Ort haben. Und dann hat man eben vor einem Jahr ungefähr diese Autogarage gefunden, gesagt, okay, wir gehen da jetzt rein, bauen die aus, hat die innen total cool eingerichtet. Also einfach mal unsere Website auschecken. Es ist wirklich ein wirklich schöner Ort, zumindest solange wir ihn noch haben können. Und dann hat man quasi das irgendwie versucht zu realisieren. Und so sind wir dann irgendwie in das Team auch reingekommen und haben dann quasi diese zweite Phase, die steht quasi unter unserer Leitung. Und da sind jetzt so Benny, ich kann ja mal die anderen auch nennen, Vivi ist eine Künstlerin, die hat Kunstvermittlung studiert, die macht im Atelier mit den Leuten Kunst, die hat jetzt aber auch eine sehr coole Ausstellung für junge KünstlerInnen aus Zürich initiiert, die gerade bei uns im Schenkhaus stattfindet. Und meine Co-Leitung, also Projektleitung, liegt bei mir und bei Kim. Und Kim kommt eigentlich aus dem Designbereich und die hat so den operativen Bereich inne. Und ab nächster Woche kommt noch eine fünfte Person dazu, ein ganz engagierter junger Mann, der auch in dem Bereich Gastfreundschaft sich umtun wird. Also wir wollen ja auch die Leute hosten, ihnen essen, trinken, schenken. Das ist so Teil der Philosophie. Und da entwickeln wir uns gerade hin. Und das ist so das, was irgendwie auch über allem steht, der Gedanke der Gastfreundschaft, der Begegnung, des Schenkens. Benny, habe ich irgendwas vergessen?
Nee, ich glaube nicht. Ich bin da erstmal, ja, es trifft's gut.
Wenn du sagst Team, heißt das, ihr werdet auch alle bezahlt? Seid ihr angestellt, anteilig oder voll oder?
Magst du mal erklären, Benny, wie das so abläuft bei uns?
Ja, das ist jetzt klassischer Projektleitungstext, aber das, klar. Voll, genau, also diese fünf Personen, die Jonas jetzt erwähnt hat, das Team ist fest angestellt in unterschiedlichen Prozentsätzen. Also die Projektleitung arbeiten bei der 80%, die anderen Projektmitarbeitenden in ja verschiedenen Teilzeitpensen. Aber es ist in dem Sinn genau ein sehr, es ist, was das Fünferteam betrifft, handelt es sich nicht um Ehrenamt, aber natürlich um trotzdem, also aber viel Leidenschaft, aber genau, der strukturelle Rahmen ist relativ gut, was die Stellenprozente und die Beschäftigung angeht.
Ja, und also ich würde auch dazu sagen noch, ich finde das besonders schön an dem Team, wir sind alle in der Zielgruppe. Also das war uns ganz wichtig, dass wir jetzt nicht irgendwie so klassisch kirchliche Jugendarbeit machen, dass da eine Person sitzt, die quasi so ein bisschen aus einer Position heraus, ich bin schon älter, ich erzähle euch so ein bisschen was vom Leben, also so, keine Wertung darin, aber einfach zu sagen, wir wollen selbst quasi ein Peer-Team sein, das heißt alle in der Zielgruppe, also unser Team ist selbst in der Zielgruppe und das ist, ich finde, das macht auch nochmal was mit der Dynamik, man hat uns damit auch viel Vertrauen zugestanden, wir haben sehr viel Geld bekommen und auch viel Verantwortung damit. Und wir verteilen das aber, würde ich sagen, auch gut im Team. Also wir wollen auch, dass unsere Mitarbeitenden jeweils in ihrem Bereich sehr viel Autonomie haben und den auch gestalten. Wir versuchen es sehr bottom-up und nicht top-down zu machen. Das ist auch irgendwie gut reformiert, glaube ich. Aber das funktioniert auch im Team sehr, sehr gut. Meinem Empfinden nach, wahrscheinlich sieht das Benny ein bisschen anders, aber es geht einfach darum zu sagen, wir wollen ehrenamtlich integrieren, unser Team auch und das versuchen möglichst auf Augenhöhe zu gestalten. Das war uns von Anfang an ein wichtiger Punkt und gleichzeitig ist es natürlich auch so, wenn man so ein großes Projekt auf die Beine stellt, muss man die Leute schon auch irgendwie bezahlen, weil sonst wäre das, glaube ich, gar nicht möglich, so ein umfangreiches Programm auf die Beine zu stellen.
Ja. Und so, aber was mir vorher noch durch den Kopf ging, so zum Top-Down, Bottom-Up-Gedanken, ist nicht mal nur was das Team, sondern auch die Erstellung des Projekts angeht, fand ich das relativ außergewöhnlich, als ich vom Projekt erfahren habe, dass es eigentlich ein Projekt ist, was in gewisser Weise sehr Top-Down initiiert wurde, also ne, die Kirchenpflege sozusagen das Regierungsgremium der Stadt Zürcher Kirchgemeinde hat entschieden, wir machen das und gleichzeitig wurde das Projekt mit Leuten aus der Zielgruppe entwickelt oder anhand von den Bedürfnissen und Gesprächen mit Leuten aus der Zielgruppe entwickelt. Und ich weiß nicht, ich finde, das war etwas, was mich auch sehr gereizt hat oder dann weiter fasziniert hat, als ich hier ankam, dass für mich da eben auch so ein bisschen diese kirchliche Logik jetzt nicht komplett durchbrochen wurde, im Sinn von, es waren eine Gruppe Freiwillige, die dann auf die Kirche zukam, aber das kirchliche Handeln dann nicht einfach ist, ja, tschack, jetzt wird hier irgendwas hingestellt, mal gucken, ob es jemand braucht, sondern ja, so, dass es eben diese Bottom-up-Anteile auch hatte oder hat in der Konzeptionalisierung des Ganzen.
Wenn ich mich nicht irre, Katharina, war das ja auch damals in England das Erfolgsgeheimnis, als Fresh Expressions damals so aufgebaut wurde oder gestartet ist, dass es quasi diese beiden Bewegungen gab. Ne? Einmal von unten Leute, die was ändern wollten und konkrete Ideen hatten, aber eben auch von oben, dass der Blessing oder die aktive Unterstützung, und die beiden Ebenen haben sich dann getroffen und das hat's stabil gemacht. Erinnere ich mich da richtig?
Ja, ich glaube mal, also ist ja ein bisschen immer die Frage, wie man die Geschichten erzählt sozusagen, aber ganz grob kann man das, glaube ich, insofern so sagen, als dass es natürlich irgendwie diese Ermöglichungsstruktur braucht und vor allem, wenn man Teil aktiver Kirche und partizipieren will, vielleicht auch an Entscheidungsstrukturen und an Ressourcen und so weiter, dann klar sitzen die Gatekeeper in der Regel ja nicht vor Ort, sondern dann braucht es irgendwie auch im System Leute, die das ermöglichen. Ja, von daher finde ich das schon auch irgendwie ganz cool. Also wenn ich das richtig deute, dann muss es ja so gewesen sein, dass Leute ihre Idee auch losgelassen haben und gesagt haben, okay, wir haben quasi so eine Metavision von, es wäre cool, wenn es was gäbe für Menschen zwischen 20 bis 35. Und das wollen wir auch ermöglichen. Aber wir sind nicht diejenigen, die konkret wissen, wie das geht, wie das jetzt in die Umsetzung kommt, wie das am Ende auszusehen hat. Ist ja vielleicht auch nochmal spannend jetzt in der Frage von, müsst ihr irgendwie, keine Ahnung, Rechenschaft ablegen, woran wird der Erfolg des Projektes gemessen? Gerade wenn ihr sagt, dass es relativ ressourcenstark ist, dann vermute ich mal, dass solche Fragen ja irgendwie auch gestellt werden. Und wie sehr dann losgelassen werden kann, auch von denjenigen, die da irgendwie, also ich sag mal, im System sozusagen die Verantwortung tragen und nicht nur auf der, was heißt nicht nur, aber nicht auf der Projektebene. Ist ja spannend, wie das dann zueinander kommt und ob das gut funktioniert. So.
Also das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Man muss immer sagen, das ist wahrscheinlich so ein kirchliches Grundthema an vielen Orten, dass es immer sehr viel um Befindlichkeiten geht. Und dann geht es oft so, oh ja, aber die haben ja was bekommen und wir nicht. Und da, ich glaube, das muss man ganz nüchtern betrachten. Alle haben natürlich subjektiv den Eindruck, was sie machen, ist total wichtig und niemand möchte gern was abgeben. In unserem speziellen Fall ist es tatsächlich so, dass niemand was abgeben muss, weil diese Gelder liegen einfach auf einem eigenen Konto. Das ist aber in der Außenwahrnehmung eigentlich irrelevant, weil Leute sehen, ah, wir müssen sparen, die kriegen Geld. Aha, also offensichtlich kriegen die unser Geld. Was in dem Fall nicht der Fall ist. Wir sind ein Projekt, aber wir stehen natürlich unter Druck insofern, dass wir jetzt auch was liefern müssen. Und dann tritt natürlich ganz schnell auch so eine Logik ein, dass man anfängt, zum Beispiel in Zahlen zu rechnen. Wir haben jetzt ganz gute Zahlen, aber natürlich gibt es auch Leute, die sagen, hey, warum sind eure Zahlen nicht noch höher? Warum kommen nicht noch mehr Leute? Und dann sagen wir immer, naja, die Zielgruppe ist bislang nicht wirklich existent. Wir können eigentlich auf fast nichts zurückgreifen. Wir können nicht sagen, ja, wir machen es mit den anderen 5 Projekten der reformierten Kirche für Anfang 20-Jährige, weil die gibt's nicht. Also wir müssten ganz viel von Bottom-up quasi auch aufbauen. Und trotzdem müssen wir sehr viel auch Rechenschaft leisten, Zahlen liefern. Da hat sich aber bei uns auch, und das finde ich ein wichtiges Learning, auch ein Mindshift eingestellt, zu sagen, wir müssen viel mehr von Quantität wegkommen als und hin zu Qualität. Weil es nicht so unglaublich schwer ist. Also Benny ist super vernetzt und hat einfach ein gutes Händchen für Kultur. Benny kann uns den Laden voll machen, so. Ne, wenn du quasi sagst, hey, ich mach hier ein cooles Konzert, dann kommen die Leute. Das Ding ist, ein cooles Konzert machen können halt andere auch. Dann ist die Frage, warum muss das Kirche machen? Und ich finde es wahnsinnig cool zu merken, dass, also jetzt, wenn ich mal deinen Bereich so ein bisschen nehmen darf, dieser Shift auch passiert, dass wir mehr und mehr dahin gehen zu sagen, nee, wir wollen, dass die Leute da auch bleiben. Deswegen machen wir dann vielleicht auch anschließend noch eine Podiumsdiskussion oder versuchen, das Ganze auch interaktiv zu gestalten. Weil einfach nur Kultur zu liefern, das ist wichtig und toll und super und Kirche macht das auch an vielen Stellen gut. Aber wir sagen, es soll eben auch noch eine Begegnung passieren. Und deswegen sagen wir uns, es ist eigentlich wichtiger, dass für 10 Leute eine Stunde bleiben, als wenn 100 Leute irgendwie 10 Minuten bleiben. So, da haben wir nicht so viel davon. Und gerade wenn es eben auch irgendwas Kirchliches sein soll, dann soll Gemeinschaft entstehen. Und es dauert und es braucht Zeit. Und die muss man sich irgendwie auch nehmen können. Und wenn man dann immer unter Druck steht, Zahlen zu liefern und so, dann macht es natürlich auch was mit der Arbeit. Dann passt man sein Angebot daran an. Und ich glaube, das ist etwas, was man, wo man schnell in eine Falle gerät, die wahrscheinlich nicht so nachhaltig ist.
Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass wir als landeskirchliches Projekt ja von dem Hintergrund von einer pluralistischen Kirche stehen, die unterschiedliche Bindungsgrade und Formen zulässt. Und das, ich meine, das ist in einer normalen Kirchgemeinde so, aber es ist bei uns ja auch so, dass wir beschäftigen uns gerade ganz intensiv mit dem langwierigen oder einfach, ja, intensiven Community Building. Aber es ist auch super schön, wenn viele Leute mal kurz hier sind. Es erschafft noch keine Community. Es stellt das Projekt noch nicht auf, sozusagen die Füße von der Gemeinschaft. Aber ich finde, mir ist es auch sehr wichtig, dass wir da einfach auch eine Varianz drin haben. Und wenn Leute einen guten Moment bei uns verbringen und dann ein Jahr später wiederkommen, dann vermissen wir die vielleicht, aber wenn das dem was gegeben hat, ist es auch sehr schön.
Ihr habt ja jetzt schon gesagt, dass ihr selber also als Team sozusagen auch Teil der Zielgruppe seid, aber vielleicht nochmal so ein bisschen spezifischer, wie findet ihr denn raus, was 20- bis 35-Jährige in Zürich von und mit Kirche brauchen? Wie entstehen die Sachen, die ihr macht?
Naja, da habe ich vorhin schon gezuckt bei, aber dann die Klappe gehalten, bei dem Thema 20 bis 35. Naja, ich glaube, das Ding ist erstmal einfach, dass 20 bis 35 klingt so nach einer Zielgruppe, nach den Jungen. Aber die Ästhetiken und Codes und Bedürfnisse von 20-Jährigen und auch die materielle Situation ist in der Regel ziemlich anders als die von den Leuten am anderen Ende der Zielgruppe. Und ich glaube, ja, wir müssen da auch noch ein bisschen, wir bedienen gerade relativ gut die ältere Hälfte unserer 15 Jahre und die untere könnten wir noch ein bisschen verbessern. Ich glaube, aber wie kommen wir auf Zeugs? Wie entwickeln wir unser Programm? Ich glaube, einerseits erstmal einfach dadurch, dass wir viele Sachen nicht einfach eine Person für ihren Bereich allein entscheidet, sondern ins Team, in die Gruppe bringt und das auch als Ressource nutzt für Brainstorming oder sozusagen Soundboarding, wo man einfach mal erzählen kann und auch hören, was da zurückkommt. Aber zum Beispiel, weiß nicht, im Kulturbereich fange ich jetzt auch an oder mache ich es so, dass es nicht, dass ich eine Gruppe aufbaue von Leuten, die Bock haben, diesen Space mit mir im Rahmen von unserer Kulturreihe, dem Culture Club, zu kuratieren. So dass sozusagen eben auch nicht nur mein Programm ist, was ich mir irgendwie aushacke und dann darauf hoffe, dass Leute das gut finden, sondern dass es auch da mehr zum Beispiel Kultur mit und für die Community ist, die wir haben. Und ich weiß nicht, wie machst du das, Jonas?
Ja, also
oder machst du das?
Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt und da bin ich zum Beispiel, Benni, dir sehr dankbar, weil du immer so der Advocatus der jüngeren Generation bist, wenn man schon von Generationen in unserer Zielgruppe sprechen kann. Wir werden jetzt auch noch jünger im Team. Ich glaube, das tut uns auch sehr gut ab nächster Woche. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus einerseits den Leuten Vertrauen, also zum Beispiel, wenn jetzt Vivi im Kunstbereich was macht oder Benni im Kulturbereich, weiß ich erstmal, dass die Expertise bei den beiden liegt und versuche sie zu supporten mit meinen Gedanken. Aber es ist eben eine Mischung aus einerseits irgendwie Vertrauen und Verantwortung den Einzelnen Bereichsleitungen, sage ich jetzt mal, die wir haben, zu übergeben, aber gleichzeitig eben auch als Team immer wieder zusammenzukommen und zu sagen, hey, ich habe den Gedanken, wie wär's denn damit? Und wir sind da relativ viel im Austausch und versuchen da irgendwie uns immer wieder auch neu zu fragen, was vielleicht gerade dran ist. Und die große Kunst ist, glaube ich, bei so einem Projekt, es wirklich zu schaffen, eine Plattform zu bilden. Also es ist so, wir sagen den Leuten immer, hey, komm mit deiner eigenen Idee. Und wir haben jetzt zum Beispiel in ein paar Wochen eine Workshop-Leiterin, die macht was zum Thema Lust und so Thema Lustempfinden. Und die war einmal bei uns beim Yoga. Also Kim bietet immer Lunch-Yoga an, weil die eine Yoga-Lehrerin-Ausbildung hat. Und die fand das total cool und meinte, hey, ich mache immer so Workshops zum Thema Lust, also sexualpädagogisch ein bisschen. Und ich würde das gerne mal in so einem größeren Rahmen machen. Und dann sage ich, hey, pass auf, komm, mega cool. Sie ist genau in unserer Zielgruppe. Und dann versuchen wir das auf die Beine zu stellen. Oder wir hatten eine, die Analogbrief-Workshops macht und in gleicher Weise quasi das dann in unserem Rahmen, in unserem Haus anbietet. Und ich glaube, da ist es immer wieder so, diese Hände ausstrecken. Und es ist total schön zu sehen, dass sich das gerade auch entwickelt. Ich glaube, wir machen uns einen Namen in der Stadt und immer mehr kriegen wir auch Anfragen von außen, dass wir nicht mehr an Leute rantreten müssen, zu sagen, hey, wollt ihr nicht bei uns auftreten oder wollt ihr nicht XY bei uns mal anbieten, sondern dass Leute zu uns kommen. Und das ist in meinen Augen eigentlich irgendwie auch was Ideales von Kirche, gerade so reformierte Kirche soll ja auch eine Plattform der Gesellschaft sein und das in der Breite abbilden. Und ich wünsche mir das total, dass wir einen Raum schaffen und sagen, hier geben wir euch einen Space, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr euch sicher fühlt, wir geben euch Ressourcen und jetzt könnt ihr eure Vision davon, wie gutes gemeinsames Leben ausschaut und wie verwirklichen. Und das mag man jetzt so irgendwie, keine Ahnung, Reich Gottes bauen, nennt man das, glaube ich, in manchen Kreisen. So muss man das ja nicht framen, aber dieser Gedanke, dass man irgendwie gemeinschaftlich lebt, analoge Netzwerke aufzubauen gegen Einsamkeit. Das sind so Sachen, die wir uns irgendwie auf die Fahne schreiben, weil es aus unseren eigenen Herzen kommt. Ich glaube, wir erleben das selber und das versuchen wir an diesem Ort zu realisieren.
Es sind jetzt schon ja so Sachen gefallen wie, keine Ahnung, Kleidertausch und Yoga und Kulturprogramm oder so. Aber wenn jetzt jemand sagt, ja, Schenkhaus, okay, ich habe jetzt gehört, zurzeit seid ihr in so einer alten Autowerkstatt. Benjamin, du hast von Ästhetik auch gesprochen. Klar, man kann jetzt auch auf eure Webseite gehen und so, aber nehmt uns doch vielleicht mal so ein bisschen mit rein auf die HörerInnen irgendwie zu. Wie muss man sich das vorstellen? Also angenommen, ich würde so eine, also ich vermute mal, es gibt keine typische Woche im Schenkhaus, aber okay. Ich würde das so, ja, okay, vielleicht gibt's auch eine typische Woche. Ich würde so eine Woche mal irgendwie miterleben, wo könnte ich so reindippen, was würde ich erleben, wie ist die Atmosphäre, wie ist die Ästhetik?
Also unsere Woche ist zumindest an den, da wo man vorbeischauen kann, dauert von Mittwoch bis Freitag. Wir sind immer von 3 bis 9 offen, aber haben auf.
3 Uhr nachmittags bis 9 Uhr abends.
Ja, genau. Drei,
ja.
Genau.
Ja. Ja, sorry, ich musste das jetzt finden. Vielleicht eine dumme Frage, aber ja.
Du hast recht, aber ist auch, genau, 15 Uhr bis 21 Uhr, die Zielgruppe ist nicht so, ist beim anderen 3 Uhr nicht wach, glaube ich. Oder vielleicht noch, aber ja. Anyways, genau. Und ja, das ist, wie gesagt, so eine alte Autogarage. Wenn man sich nur das drunter vorstellt, dann ist, glaube ich, ein bisschen... Dann hat man ein bisschen andere Bilder im Kopf, als was es hier tatsächlich ist. Dieser Raum wurde mit sehr viel Liebe und auch halt, weil die Kirche Ressourcen bereitgestellt hat, in einen unglaublich gemütlichen, schönen Raum umgewandelt. Es wurde eine tolle Galerie eingezogen. Es gibt ganz viele Pflanzen. Es gibt eine Kreativwerkstatt. Genau, und das ist, glaube ich, ein Raum, wo man sich sehr... Der tatsächlich ein bisschen wie ein sehr großes Wohnzimmer ausschaut, wo man sich auch sehr wohl fühlt. Oder das ist zumindest ein Feedback, was wir von vielen Menschen bekommen. Also es gibt Kissen, es gibt Sessel und so weiter. Und in einer normalen Woche kann man zum Beispiel, wenn man am Mittwoch vorbeischaut, dann ist es eher einen Tag, um ein bisschen runterzufahren oder zu sich zu kommen. Da bietet eigentlich so Jonas das erzählen.
Ja, also wir haben so ein bisschen die Tage auch aufgeteilt, jetzt nicht, also nicht komplett, aber es gibt so eine Verantwortliche für jeden Tag. Und bei mir ist es so ein bisschen der Mittwoch. Da haben wir gesagt, da ist so Spiritualität steht da im Fokus. Und wir hatten auch mal Meditation oder so. Kim macht manchmal Lunch-Yoga. Aber für mich das Zentrum, und das klingt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht per se spirituell, wir haben den Flugmodus, der geht ab 17 Uhr los. Und dann haben wir eine Handygarage, geben unsere Handys ab und dann ist einfach offline. Und dann spielen wir Brettspiele. Ich habe einen riesen Jenga gebaut aus Holz. Oder wir malen oder puzzeln. Und es ist mega schön, weil wir haben eine große digitale Feuersäule, die dann leuchtet. Es ist eine total gemütliche, fast wie Lagerfeueratmosphäre. Es läuft Musik und man kann einfach mal ein paar Stunden komplett raus sein aus Mails, SMS, Instagram und einfach so. Ich habe immer gesagt, wisst ihr noch, wie es war, als ihr Kinder wart und wir auch nur gespielt haben und waren auch draußen. Es gab kein fucking Handy und keine Benachrichtigungen und zwar nicht, oh, ich muss mal schauen auf Insta, und sondern man war einfach präsent. Und das ist so der Vibe, den wir am Mittwochabend haben. Und es ist mega schön, wir essen zusammen dann oft. Und es ist einfach, ja, für mich so eine Ruheinsel auch in der Woche. Und das ist so ein bisschen der Mittwoch. Der Donnerstag, der geht so ein bisschen in Vivis Bereich. Das ist so der Kunsttag. Da hat sie das Atelier offen, betreut BesucherInnen dort. Und da passieren dann auch oft Workshops. Abend. Also wir haben von irgendwie Tufting, so Teppiche weben, Airbrush, Cyanotypie, Siebdruck, also so sehr coole auch Kunstverfahren, die man bei uns auch lernen kann und dann auch weitergeben. Das ist immer so ein bisschen der Gedanke auch von Schenken, Skills schenken, verschenken, weiterschenken. Das passiert so Donnerstag. Und Freitag ist dann so Flagship Action. Das ist Bennys Tag, würde ich sagen.
Ja, genau, Freitag ist sehr bunt oft. Also da findet normalerweise, findet einmal im Monat unsere große Kulturreihe, der Culture Club, statt, den ich glaube ich schon kurz erwähnt hatte vorhin. Das ist sozusagen ein Space, in dem Kultur passiert, muss man ganz vage auszudrücken. Also es geht eigentlich genau darum, kulturelle Angebote zu schaffen, wo die sehr nah zwischen KünstlerInnen und unserer Community, dem Publikum, passieren und eben in so einer sehr gemütlichen Atmosphäre. Am Freitag ist aber manchmal auch Velo-Werkstatt, also Fahrrad-Werkstatt, wo wir jemanden haben, der wo Menschen das Fahrrad vorbeibringen können, unterstützt werden beim Reparieren, reparieren lassen können und so weiter. Wir haben so an den Freitagen manchmal auch so Coworking Angebote, wo wir so ein bisschen versuchen, was zu schaffen, wo, dass man so vom Wochenende noch den ganzen Mist.
Komm, sag, wie es heißt, Benny.
Get your shit done Friday. Genau.
Halt. Fühl ich sehr.
Weg mit dem Zeugs. Genau. Ja, was genau, Freitag vermutlich. Und genau, Kleidertausch-Events und so weiter. Also Freitag ist irgendwie auch passend, glaube ich, zum Wochenrhythmus der Zielgruppe oder vieler Menschen so ein bisschen mehr los.
Ja, und wenn man da mal ein bisschen Auszeit braucht, haben wir im Moment auch noch, das ist ganz sweet, den Raum der Stille. Das ist auch ein bisschen mein Spiritualitätsbereich. Das ist so ein kleiner Nebenraum, der ist komplett in rosa gestrichen und ausgestattet, weil das angeblich das Nervensystem beruhigt. Und dort sind so, kann man sich Kopfhörer aufsetzen mit Audiomeditationen, geführten oder einfach nur Waldrauschen. Das ist ein ganz ruhiger und beruhigender Ort, finde ich. Und man kann sich dort zum Meditieren, Beten, Ausruhen, einfach zurückziehen. Und auch das war uns wichtig, also so einen Raum zu geben, wo man eben ja sich irgendwie ja mit sich selbst in Berührung kann, wie auch immer. Ich habe da eine Zeit lang auch so geführte Kontemplation angeboten mit Literatur, also mit Poesie und biblischen Texten. Und das war auch schön, aber das wurde nicht so angenommen. Und ich glaube, das ist auch so ein Learning an der Stelle, dass so wirklich so hochkirchliche Angebote, sag ich mal, die so eine hohe Eintrittsschwelle haben, da braucht's einfach Zeit. Also wir haben das Gefühl, dass wir dann auch erstmal Beziehungen aufbauen müssen. Ne? Dass du sagst, ich lasse mich in einer Meditation führen, da musst du ein gewisses Vertrauen aufbauen zu der Person. Und deswegen würde ich sagen, da haben wir gemerkt, da müssen wir erstmal noch ein bisschen, sag ich mal, niederschwelliger Kultur aufbauen, Kontakte, Freundschaften. Und dann habe ich das Gefühl, im zweiten, dritten Schritt öffnen sich die Leute auch mehr und ist irgendwie die Möglichkeit, mehr irgendwie auch so dezidiert in diese Richtung Angebote zu machen. Aber da sind wir auch noch am Lernen. Ich weiß nicht, Benny, wie siehst du das?
Naja, also Katharina, du hast ja vorhin gefragt, oder als du das angesprochen hast, wie wir Programm entwickeln, war, glaube ich, eine Teilfrage, was denn 20, oder woher wissen wir, oder was erwarten denn 20-Jährige in Zürich von Kirche? Und ich glaube, das geht irgendwie, oder das passt gerade zu dem, was Jonas jetzt noch erzählt hat, im Zusammenhang eben mit hochkirchlicheren oder spirituelleren Angeboten. Ich glaube, das Ding ist halt, dass auf die Frage, also wenn man 20-Jährige hier in der Stadt fragen würde, was sie von Kirche erwarten, dann kommt also nichts, gar nichts, würde ich mal behaupten. Und ich glaube, das macht es umso wichtiger, auch wenn das dann eine größere Herausforderung ist, einfach mal einen Raum zu schaffen und überhaupt eine Kontaktfläche mit Kirche. Also ich erlebe kirchliches Handeln auch oft so verhaftet in der Logik von, ja, aber wir müssen unbedingt und hier noch jetzt irgendwas unterbringen und es muss doch irgendwie kirchlich sein und irgendwie vermeintlich kirchlich. Und wenn man dann fragt, ja, was heißt das denn? Oder was ist denn da der Marker, dass es vermeintlich kirchlich ist? Genau, ist, wenn man irgendwie noch was Biblisches mit reinpacken konnte oder so. Und da ist der Gap zur Zielgruppe oder zu einer nicht schon irgendwie vorgeprägten Zielgruppe einfach viel zu groß. Und ich finde, einerseits ist das, was wir machen, nur schon super kirchlich, dadurch, wer es macht und wer wir sind hier im Haus und was für Werte oder Ideen wir vertreten und wie wir hier auch zusammen leben und arbeiten. Und andererseits finde ich, geht, wenn man jetzt mit nur so einem eben vermeintlich kirchlichen Maßstab messen würde, auch völlig vergessen, dass überhaupt schon eine Kontaktfläche zu schaffen mit gewissen Milieus oder Zielgruppen ein riesiger kirchlicher Schritt ist für diese Zielgruppe. Auch wenn sie dann noch nicht, auch wenn sie nach diesem riesigen Schritt noch nicht bei Jonas in der geführten Meditation mit biblischen Texten angekommen sind. Ja. Das vielleicht noch dazu.
Ich fühle das total und merke auch, es gibt so ein paar Parallelen zu der Initiative, in der ich selber in Köln aktiv bin. Und eine Frage, die uns immer gestellt wird, ist ja, aber merken die Leute denn, dass das Kirche ist? Und woran merken die Leute das denn? Also, weil das, was du sagst, ist ja dann zumindest so ein, okay, sie sollen aber auf jeden Fall wissen, dass sie hier mit Kirche in Kontakt sind, sozusagen. Ich weiß nicht, wird euch das auch gestellt? Und wenn ja, was antwortet?
Ja, das ist mir, also es liegt natürlich einerseits an meinem Arbeitsauftrag, aber ich finde das schon auch inhärent wichtig. Wir haben das eigentlich ganz gut gelöst, finde ich. Direkt neben unserer Tür hängt ein großes Plakat, da steht drauf, wer bezahlt das hier eigentlich? Weil die Leute kommen da rein und merken, sie kriegen Essen geschenkt, Getränke, da kümmern sich Leute um sie, mega toll ausgestattet. Aber auch, also gerade in Zürich, es gibt halt auch nichts geschenkt. Also selbst das Schenkhaus muss irgendjemand irgendwie dafür zahlen. Und dann steht da einfach ein Text, kann man sich durchlesen, dass es halt aus Kirchensteuern bezahlt wird. Also dieser Gedanke, dass zumindest klar ist, dass wir sagen, hey, Dank an all die Leute, die das auch ermöglichen. Das finde ich auch einfach wichtig, darum auch wieder so Dankbarkeit zu schenken, zu sagen, hey, das ist nicht selbstverständlich, dass wir sowas machen können. Und das nächste ist, dass ich zumindest, das machen wir alle, glaube ich, wie wir es wollen, aber ich, wenn jemand reinkommt, sagt, hey, das ist das Schenkhaus, das ist ein Projekt der reformierten Kirche. So, das ist eigentlich immer der erste Satz. Und dann erkläre ich, was da passiert. Mehr passiert da auch nicht. Ich erzähle jetzt nicht, warum das die reformierte Kirche macht, aber uns ist es schon wichtig, dass die Leute checken, aha, das ist Kirche. Mehr drücken wir denen jetzt auch nicht rein in der Hinsicht. Aber wir machen zumindest deutlich, das gehört dazu und wir verstecken uns nicht, weil wir auch das Gefühl haben, das ist auch irgendwie, wäre nicht cool zu sagen, hey, mega, der coole Kulturort, komm vorbei und so. Und dann irgendwie nach 3 Wochen erfahren die, ja, übrigens ist es Kirche. Dann denken die sich auch so, was ist das? Also versucht ihr mich jetzt durch die Hintertür zu reformieren? Und es zu missionieren oder in die reformierte Kirche zu
beides. In dem Fall vielleicht auch zu reformieren.
Da sagen wir einfach, nee, das machen wir nicht, das wollen wir nicht. Aber wir sind eben, wir wollen auch erkennbar sein. Also weil wir ja alle irgendwie, also zumindest die reformierte Kirche nicht ganz doof finden, sagen wir halt, hey, wir arbeiten für die und wenn dich das interessiert, warum und was uns zum Beispiel auch an der christlichen Botschaft interessiert, dann oder anspricht, dann sprich mit uns und das bieten wir an. Und das Schöne finde ich auch bei unserem Team, dass da eine wahnsinnige Varianz ist. Also es gibt in unserem Team, ich werde natürlich keinen Namen nennen, Personen, die der Kirche sehr zugetan sind. Es gibt auch welche, die haben Kirche eher ein sehr distanziertes bis ablehnendes Verhältnis. Es gibt Leute, die eher aus einem, würde ich jetzt mal sagen, sehr freikirchlichen Hintergrund kommen, andere, die vielleicht sehr säkular aufgewachsen sind. Also du kannst fast alle Labels, kannst du irgendwie bei uns unterbringen. Mhm. Natürlich haben diese Labels immer Probleme, aber es zeigt, glaube ich, eine recht große Bandbreite an Menschen, die wir im Team haben. Und ich finde, das bildet auch unsere Zielgruppe ab, oder? Ich weiß nicht, Benny, wie du es erlebst. Ich finde, wir haben eine sehr große Varianz an Leuten, die mal bei uns reinschneien. Sowohl von Leuten, die so klassisch kirchlich sozialisiert sind, als auch Leute, die überhaupt nichts mit Kirche zu tun haben und sagen, ah, krass, wie siehst du das?
Mhm. Ja, ich erlebe die Varianz schon auch als groß bei den Leuten, die kommen. Ich finde, im Team finde ich, also ich wünschte mir eigentlich, also nicht ich als Wort im Weg existierende Teammitglieder, aber ich finde die Perspektive, die in unserem Team schon fehlt, ist die von sozusagen nicht kirchlich, also Menschen, die nicht kirchlich sozialisiert wurden, weil die was dann die Teammitglieder in der Gegenwart oder damit machen oder wann das dazugekommen ist, ist sehr verschieden, genau. Ich glaube, fast alle sind relativ vertraut mit halt so gewissen Dingen, die zu so einer kirchlichen Sozialisierung dazugehören. Und ich erlebe aber auch, dass eben hier viele Leute ankommen, die das viel schwächer haben oder gar nicht. Auch solche, die mit einer ganz krassen Bindung herkommen, genau. Und ich fände, wir wären noch repräsentativer oder einfach auch, ja, für die Fragen, die wir so stellen und zu beantworten versuchen. Und ich dachte mir vorhin auch, als du das gesagt hast oder erzählt hast mit dem Plakat, das bei uns an der Tür hängt und eben mit dem, wie kommunizieren wir, dass wir Kirche sind, dass es oft eben auch schon völlig ausreicht zu sagen, hey, wir sind ein Projekt der reformierten Kirche, was ich auch eigentlich immer sage, weil die Leute, die das interessiert, die reagieren eigentlich drauf. Und es reagieren relativ viele Leute drauf, wo das Verwunderung oder in einem positiven Sinne auch Irritation auslöst, warum die Kirche sowas über, also es lohnt sich ja nicht für die Kirche so, wenn man in Anführungsstrichen, was hier getan wird. Hä, ihr schafft einfach einen Raum, ihr gebt einfach Zeugs weg. Wieso? Das interessiert viele Leute, nehme ich so wahr in meinen Gesprächen mit den Menschen, die herkommen. Und ich finde, ich musste im Theologiestudium, muss man ja so diese berüchtigten Seelsorge-Sachen machen. Und ich finde, es ist sehr ähnlich wie die Erfahrung da, dass wenn man ins Krankenzimmer reinkommt, also ins Zimmer im Krankenhaus und sagt, hallo, lala, ich heiße so und so, ich bin von der evangelischen Krankenhausseelsorge, dann die Leute, die über Gott brechen möchten, die tun's dann. Und da muss man nicht noch das Kreuz und das irgendwie Andachtsbuch rausziehen, damit das, also ja, I don't know.
Ja. Ja, und die Frage, also weiß nicht, ob ihr Lust habt, da so ein bisschen reinzugehen, weil ich da vor allem viele Fragen habe und wenig irgendwie jetzt Antworten. Aber diese Frage nach, wie sieht denn eine authentische Art des Kircheseins in dieser, ich sage jetzt mal in dieser Zielgruppe wohl wissentlich, dass sich das natürlich ausdifferenziert und so weiter aus. Ich habe immer den Eindruck, ich habe in Kirche bisher nichts erlebt, wo ich sagen würde, ja, das sehe ich hier leicht adaptiert. Und dann werden die Leute da schon ihre Heimat finden. Oder ja, wenn wir jetzt lange genug miteinander Zeit verbracht haben, dann, keine Ahnung, passen für die auch die bekannten Formate irgendwann. Sondern ich habe wirklich den Eindruck, dass das auch eine, also zumindest nach allem, was ich jetzt von euch gehört habe, vielleicht gibt es da Parallelen, dass es auch eine Situation ist, in der ich selber sagen würde, ich weiß gar nicht genau, wie hier stimmige, jetzt explizit spirituelle Formate aussehen werden und aussehen können und muss so ein bisschen so eine Ergebnisoffenheit auch aushalten von, wenn sich in diese Richtung was entwickelt, dann nicht in meinem Kopf am Schreibtisch. Vermutlich. Also vielleicht ist das auch eine Dimension, die da eine Rolle spielt, aber eher in so einer Idee von so einer Emergenz oder so, dass wirklich was entsteht, was sich vielleicht auch aus der Tradition speist, aber am Ende doch sehr anders aussehen wird. Und das finde ich manchmal nicht so leicht auszuhalten. Also zu merken, so persönlich ins Gespräch zu kommen, ist das eine. Aber gemeinschaftliche Formate, ist ja auch immer die Frage, brauchst du das überhaupt und so, ne? Aber ich merke schon, meine eigene christliche Prägung gibt mir diese Frage so ein Stück weit auch auf. Kann es sowas geben? Wenn ja, wie? Wird das einfach entstehen? Was ist vielleicht unsere, in eurem Fall eure Rolle darin oder so? Das fände ich spannend, da irgendwie mal reinzugehen. Vielleicht habt ihr Ideen oder Gedanken dazu oder auch schon Erfahrungswerte und sagt, nee, bei uns sowieso ganz anders oder so.
Ich glaube, das ist so die eine der Gretchenfragen dieser Arbeit immer wieder, ne, diese Frage auch oder auch die Frage, ob man da nicht auch zu sehr Scheren im Kopf hat. Also das hatte ich jetzt gerade auch als du das gesagt hast, weil ich merke, dass ich immer auch mich rechtfertige. Also auch vor mir selbst. Immer in diesem Gedanken so, ja, wir sind auch Kirche. Also, weil Kirche ist ja eigentlich so Kirche, wir sind alles Kirche ist und wir sind halt auch Kirche. Und dieses Wörtchen auch sagt ja schon alles aus, weil das sagt quasi, es gibt Kirche und es gibt dann halt noch die auch Kirche. Und im Moment sind wir halt eine auch Kirche. Aber dieses Selbstverständnis zu sagen, nee, wir sind Kirche, kein auch, kein und, sondern wir sind auch Kirche, das hängt, glaube ich, einfach an diesen auch über Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsenen Formen, die wir damit verbinden. Und ich glaube, wir müssen uns das absolut eingestehen, dass niemand deswegen in Sonntagsgottesdienst geht, weil er im Schenkhaus war. Also warum auch? Weil Leute kommen ins Schenkhaus, weil sie das Schenkhaus cool finden, aber nicht, weil sie Kirche cool finden. Und ich glaube, dass
naja, oder weil sie vielleicht Kirche in der Form des Schenkhauses cool finden, aber deswegen nicht zwingend auch die Form des Sonntagsmorgensgottesdienstes geil finden. Ne? Also es kann ja auch sein.
Da merke ich, da falle ich schon wieder in die Falle, dass ich es genau wieder so formuliere, als wäre es eben doch wieder eine andere, was anderes. Und ich fand das total gut, wie du das gesagt hast, Benny. Das finde ich, glaube ich, möchte ich auch so beibehalten, diesen Gedanken. Das ist schon allein, dass es quasi unter diesem Begriff reformierte Kirche formiert, eigentlich dadurch schon eine gewisse Kirchlichkeit ihr inhärent ist. Also, dass es quasi nicht die Formen sind, die spezifischen, die so Mainstream reformierte Kirche ausmachen, sondern dass wir genauso reformierte Kirche sind, oder dass wir vielleicht auch im Kern reformierte Kirche sind, weil wir eben das machen, was unsere Zielgruppe sich von Kirche erwartet. Und da dreht sich das nämlich immer wieder um. Da haben wir nämlich immer wieder dieses, naja, aber Kirche, wir machen das doch so und so und wir haben die und die Vorstellung von Kirche und das machen wir schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten. Also für uns total herausfordernd gerade, wir müssen umziehen und man denkt, und die Kirche sagt, oh, unsere ganzen Immobilien, ne, die stehen alle leer, wir wissen gar nicht, wohin damit. Und dann sagt man, okay, pass auf, dann gib uns doch mal eine Kirche. Dann sagen sie, also ja, eine Kirche könnt ihr jetzt aber nicht haben, weil da ist es immer Donnerstagmittag, es trifft sich dann noch der Kleinhamsterverein oder was weiß ich, die haben wir leider schon vermietet. Und dann denke ich mir so, ja, okay, also so wichtig sind wir dann doch wieder nicht. Und ich glaube, das ist so die Krux zu sagen, nee, das kann auch mal hier bleiben, wie es ist. Und für mich ist es, also da auch wieder der Gedanke, wir sind in der Zielgruppe, was ist denn für uns Kirche? Und da kann ich einfach nur für mich sprechen. Mich würde auch interessieren, wie Benny, wie du das erlebst. Ich erlebe meine Kirchlichkeit, glaube ich, schon auch in so ganz verschiedenen Formen und in Begegnungen und in Verbindlichkeiten. Und deswegen ist zum Beispiel dieses Offline-Analog-Treffen Mittwochabends ist für mich Kirche, auch wenn da kein Abendmahl stattfindet, keine Verkündigung. Aber es findet sehr viel mehr Augenkontakt statt als sonst und sehr viel mehr Gemeinschaft und Verbindlichkeit und sehr viel Lebensfreude und irgendwie Intensität. Und das sind so Sachen, die ich eigentlich im Kern auch für wahnsinnig kirchlich halte. Und das macht es für mich am Ende aus, warum das einfach reformierte Kirche ist, Punkt, und ohne auch und ohne irgendwas.
Ich glaube, in so dieser Frage nach, in dieser Frage steckt ja auch eine gewisse institutionelle Bindungsangst, oder? Also sozusagen ja, wir machen hier jetzt was wahnsinnig Cooles und die Leute finden das irgendwie so sehr fancy und es sind tolle Events und es sieht alles sehr schön aus. Und wenn wir dann hier aber den Laden zumachen würden oder wenn es uns nicht mehr gibt oder wenn die Leute den Kontakt mit dem Schenkhaus verlieren, dann haben sie nichts mehr mit Kirche zu tun. Also hat es uns in dem Sinne nichts genützt, jetzt mal so also uneigentlich gesprochen. Und oder warum ist das, was wir hier machen, Kirche und im Secondhand-Shop zwei Straßen weiter, nicht, oder, also keine Ahnung, was unterscheidet auch unser, vieles von dem, was wir tun, passiert an anderen Orten der Stadt auch, im säkularen, nicht kirchlichen Rahmen. Und warum braucht es hier und warum ist es und warum ist es eben Kirche? Ich glaube, für mich ist eigentlich das so die entscheidende Frage. Nicht, ob wir gottesdienstliche Formate entwickeln können, die mir persönlich, also ich meine, ich komme von der Kirchenmusik, ich kann mit Hochkirchlichem sehr viel anfangen.
Ich wollte gerade sagen, wann hast du das letzte Mal im Schenkhaus georgelt?
Ja, das ist schwierig. also für mich ist eigentlich die Frage nicht so nach der Schaffung von gottesdienstlichen oder pseudo-gottesdienstlichen Formaten, sondern wie schaffen wir es, das Schenkhaus eben so ein spezieller und unterscheidbarer und irgendwie für die Leute, die hier sind, wahrnehmbarer Ort ist oder einfach ein Mehrwert, der heraussticht, so dass es dann eben nicht genug ist, wenn man sagt, ja gut, jetzt gehe ich halt einfach mal in ein anderes Yoga-Studio oder jetzt, so dass es was nicht Austauschbares hat. Und ich glaube, gucke ich so ein bisschen.
Ich finde tatsächlich auch nur, dass ihr sagt, in der Umgebungskultur, in der ihr seid, etwas zu schenken, also auch in dieser qualitativen Hochwertigkeit, ist etwas sehr Besonderes. Das ist ja schon auch ein krasses Statement irgendwie. Also, oder Statement ist, glaube ich, das falsche Wort. Das, was ich ausdrücken will, meint mehr, da steckt ja so viel Überzeugung, Menschenbild, Botschaft, Werte und so weiter drin, einfach nur in dieser Tatsache. Ich sagen würde, ja, fromm ausgedrückt könnte man ja schon auch sagen, es ist eine Form des Evangeliums, die da in den Taten sehr verkörpert sozusagen erlebbar wird. Und das war, da bin ich so sehr hängen geblieben, als ihr das nochmal so beschrieben habt und dachte, ist ja auch eine gute Frage, die man sich erstmal stellen kann, ne, zu fragen, wie wird denn erlebbar und spürbar, was unsere Überzeugung ist. Also so habe ich euch zumindest gehört, dass Schenken darin einfach ein sehr, sehr hoher Wert ist, in dem sich ganz viel bündelt von dem, was euch wichtig ist.
Voll. Voll. Ich glaube, das ist voll, ja genau. Und ich setzt sich dann auch fort über zum Beispiel den Kleidertausch hinaus, dass wir zum Beispiel Wert darauf legen, dass der Tee, den wir hier haben und den wir Menschen machen oder wo sich Menschen einen Tee machen können oder den Kaffee, dass das sehr hochwertig ist oder einfach, dass es guter Tee ist. Und ich glaube, dass wenn wir es jetzt theologisch und fromm, ich finde es immer sehr schlecht, wenn man fromm nur für diese Art von Religiosität dann benutzt, aber egal. Wenn wir es jetzt so sehr theologisch framen, also sind wir eigentlich schon sehr auf der Spur des Evangeliums mit dem kostbaren Fußöl und so, ne? Wo auch nicht noch ein Spruch reingedrückt wurde oder eine kurze Sonntagsschule aufgemacht wurde bei der Fußsalbung. Oder nee, was waren es, die Füße oder was der Kopf, Jonas?
Das hat alles gesagt.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, also ich finde auch, man kann da andere Gleichnisse anschließen von anvertrauten Talenten und so. Also die Frage auch, wo verschenkt sich Kirche? Das ist ein ganz wesentlicher Gedanke. Und ich glaube, gerade in Krisenzeiten, wenn man diesen Begriff benutzen möchte, Krise heißt ja erstmal auch nur Wegscheide, das ist ja so dieses Grundmoment zu sagen, wo stehen wir gerade? Und wir sind in einer Zeit, wo sich auch ein bisschen die Zukunft entscheidet. Und jetzt ist die Frage, verwalten wir das, was wir haben und sagen, da könnten wir auch noch sparen, wenn wir das Haus vermieten, dann können wir hier noch 40.000 Franken einnehmen. Oder sagen wir, nee, wir gehen jetzt voll rein. Alles, was wir Geld haben, geben wir jetzt aus, weil wir unsere Sachen verschenken. Ich glaube, das ist so die Kernphilosophie auch vom Schenkhaus zu sagen, Kirche hat gerade noch was und noch können wir euch auch beschenken. Und gerade in Zürich ist es was Besonderes, weil Zürich ist eine wahnsinnig teure Stadt, eine der teuersten der Welt. Und dann zu sagen, nee, hier bist du auch willkommen, hier kriegst du was geschenkt, hier geben wir dir was zurück. Ich glaube, das ist eben Teil des Evangeliums. Und wenn dann die Leute im Nachgang fragen, hey, und wie begründet ihr das oder warum macht ihr das? Dann kann man ja wiederum zurückgehen auf irgendwelche Argumentationsfiguren und kann sagen, hey, warum mache ich das eigentlich? Hat das irgendwas mit meinem Glauben zu tun oder so? Aber es steht erstmal nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht das aktive Handeln. In der Hinsicht ist dann eben auch ein diakonisches Projekt, würde ich sagen.
Naja, und die Frage ist ja immer, also ich höre das zumindest jetzt da raus und kenne das sowohl aus meinen eigenen, sage ich mal, Begründungsmustern im Kopf, aber eben auch so aus den Unterhaltungen in Kirche, dieses, es ist ja aber wichtig, dass Leute das dann auch wissen und kognitiv begriffen haben sozusagen, warum das hier so ist, wie es ist. Wo ich so denke, ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass man nicht auch sagen kann, das Wichtigste ist doch, dass sie es erleben. Und wenn sie das dann noch mit Kirche verknüpfen, ja, toll, aber erstmal ist doch vielleicht dieses, wir als Menschen erleben die Wertschätzung, so, und jetzt in eurem Fall über die Art, wie ihr es eben macht, sozusagen. Und zunehmend denke ich irgendwie krass, wie sehr ich selber auch so geprägt bin, dieses, nee, es muss dann aber das richtige Begründungsmuster damit verknüpft werden, so. Und denke, davon könnte ich vielleicht selbst auch ein bisschen freier werden und sagen, nee, ist doch total schön, wenn Leute nach Hause gehen und beseelt sind von dem, was sie erlebt haben. Und ja, vielleicht gesellt sich da auch irgendeine Form von Erkenntnis oder whatever zu, aber das können wir ja Gott auch ein bisschen zutrauen. So. Ja. Also ich will das nicht so krass gegeneinander ausspielen, aber ich habe den Eindruck, ich bin so lange auf der anderen Seite vom Pferd gefallen, dass ja auch nicht schlecht ist, es mal etwas extremer in die andere Seite oder Richtung zu deuten.
Ich bin da, glaube ich, sehr bei dir und mich hat in der Frage jetzt im letzten Jahr im Schenkhaus auch so ein bisschen, kennt ihr die, es gibt in Amerika eine tolle Theologin, die Lynn Tunstead, die ist, glaube ich, in Yale, macht da Dogmatik, die hat so als Nebenprodukt von so einer Trinitätstheologie, die sie geschrieben hat, hat sie auch so ein paar Gedanken zu wie Kirche ausschaut, angestellt. Und das irgendwie hat mich sehr, bin ich drüber gestolpert eben im letzten Jahr. Und das hat dann irgendwie sehr zum Schenkhaus gepasst. Und sie meint da, oder sie kritisiert halt so ein bisschen, dass für sie Kirche oft in so einer Logik handelt, wo das, worum es geht, wie so ein Familienname weitergegeben wird. Also wir sind die Hubers und wir brauchen einen Sohn, damit der Familienname Huber weitergeht und der braucht auch einen Sohn und deswegen ist unser Handeln so komplett auf der Erhalt dieses Konstrukts von diesem Familiennamen ausgerichtet und es geht eigentlich gar nicht drum, was es denn heißt, Teil dieser Familie zu sein oder was die Menschen in dieser Familie beschäftigt, was denn da an Leben oder an Inhaltlichem weitergegeben werden soll oder durch die Zeit transportiert wird und sozusagen auf kirchliches Handeln übertragen. Also kritisiert Tunstead sozusagen, dass viele kirchliche Maßnahmen oder eben viel kirchliches Handeln als sehr darauf ausgerichtet ist, dass wir unbedingt erzählen müssen und diese Verknüpfung herstellen, wie du es beschrieben hast, damit es die Institution oder damit es irgendwie noch weiter gibt und kirchliches Handeln eigentlich sehr selten davon geprägt ist, ja, vielleicht geht morgen alles unter, aber heute finden wir das, heute ist sozusagen das richtig oder das wäre eigentlich das, wofür wir inhaltlich stehen und ob das zukunftsfähig ist, das irgendwie entscheidet sich nicht auf einer formalen Ebene, sondern vielleicht eben genau im radikalen Mut zu sagen, das ist das, was wir richtig finden, das ist das, wofür wir einstehen und es gehört auch ein bisschen Hoffnung dazu, dass das ein Rezept ist, was es später auch noch geben wird.
Ein wunderbares Schlusswort.
Amen.
Wir sind leider nach hinten als Transparenz für die Hörer durch die Deutsche Bahn ein bisschen beschränkt, ansonsten hätten wir wahrscheinlich noch sehr viel weiter reden können.
Aber an dieser Stelle nochmal verwiesen auf schenkhaus.ch. Mhm.
Ja.
Yes.
Ja. Euren Instagram-Kanal, da kann man, glaube ich, gut auch auf...
Absolut. Schenkhaus-Zürich dürfte das sein. Aber auch einfach Schenkhaus eingeben, dann findet ihr uns und was wir so treiben.
Ja. Ja, Jonas und Benjamin, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns Einblicke gegeben habt, aber vor allem auch, ich habe irgendwie sehr viel Leidenschaft gespürt und das war schön und ich merke, dass das in mir ganz viel auslöst, so zum Weiterdenken und große Lust, mal einen kleinen Trip nach Zürich zu machen, um vorbeizugucken. Yes. Ja.
Danke euch Dankeschön. Für die Einladung.
Ja, genau. Mögt ihr noch auf irgendwas verweisen oder so? Ich weiß nicht,
Das sind die Kanäle. Ihr könnt uns auch immer schreiben. info@schenkhaus.ch und falls ihr zufällig euch in Zürich auskennt und eine coole Immobilie übrig habt, wir sind gerade auf Immobiliensuche, weil unser Schenkhaus leider umziehen muss. Yes. Das heißt, wer jemand kennt, der jemanden kennt, gerne immer irgendwelche Tipps in der Stadt Zürich. Das ist nochmal ein eigenes Kapitel, aber das gehört nicht mehr in diese Folge. Vielleicht irgendwann in Zürich dann woanders auch. Wir bleiben aber dran und halten euch auf dem Laufenden über diese Kanäle.
Cool. Vielen, vielen Dank und an alle, die zugehört haben, danke fürs bis hierhin Zuhören. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Kommentare und sagen ansonsten bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Bye, bye.
Tschüss.
Macht's gut.
Tschüss.
Frische Theke.
Der Podcast von FreshX.